Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, nämlich Ausgabe 50 von der Hupe. Wir haben heute mal wieder den Christoph Schwarzer mit am Mikrofon und wir sprechen nämlich heute über das elektrische Campen in all seinen Variationen, sei es mit dem elektrischen Wohnmobil, sei es mit dem Elektroauto und einem Gespann, sei es im Elektroauto mit Dachzelt oder direkt mit Matratze im Elektroauto und. Also wir haben ganz viel zum Thema Elektroauto zu sprechen und damit herzlich willkommen erstmal an dich, Christoph.
Hallo allerseits und hallo an alle da draußen.
Und natürlich herzlich willkommen, wie immer, Clemens. Hallo, Clemens.
Grüß euch.
Ja, und bevor wir in das Thema elektrisches Camping einsteigen, wir haben ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir ein Hörerforum machen werden. Und das werden wir auch in der nächsten Folge nochmal zu ein, zwei Themen machen. Da kam nämlich auch nochmal was. Aber wir haben uns gedacht, wenn wir schon mit dem Christoph noch einen Elektroexperten hier in der Runde haben, dann sprechen wir doch heute mal so ein bisschen über die Kommentare, die wir rund um die elektrischen Themen bekommen haben. Wir hatten jetzt Folgen über Elektromotoren, über Solarenergie, über das Laden zu Hause versus Schnelllader. Und haben wir gedacht, wenn wir da jetzt schon mal die geballte Kompetenz hier in der Runde haben, dann sprechen wir doch heute mal zusammen darüber im Hörerforum.
Gleich alle zur Arbeit verhaften. Das ist hier ja, bei den Landleuten so.
Geschenkt wird hier nichts.
Ich wurde verhaftet jetzt zu Security beim Dorffest. So. Habe ich mich einmal zu weit rausgeredet. Und du bist jetzt verhaftet zum Fragen beantworten. Weil du da bist.
Sehr gerne.
Also das mit der Security beim Dorffest, weil sie wissen, dass du Kampfsport mal gemacht hast und Schwertkampf machst und so, oder?
Ich denke, es ist mein Resting Bitch Face, das mich dafür prädestiniert. Ich habe ein einfach grundsätzlich unfreundliches Gesicht. Und dann denke ich, was hast du? Bist du sauer auf mich? Und ich denke, was? Ich sitze hier nur. Und das ist halt so.
Der schaut böse, der macht Security.
Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, ein bisschen einfach unfreundlich gucken, muss ich mich nicht anstrengen, das macht mein Gesicht automatisch, kriege ich mal hin. Ich habe es nur gesagt, ich mache es nicht allein, weil das offene Raustragen allein ist immer, geht nicht ohne Gewaltanwendung.
Sehr gut. Ja, ich glaube, die Security werden wir heute nicht brauchen, aber vielleicht da steigen wir doch einfach mal ein, so auch ein bisschen in die Themen, die wir hatten. Wir hatten gerade auch zum Thema Elektromotoren auch nochmal einige interessante Zuschriften und Kommentare auch per WhatsApp bekommen. Also einerseits gab es auch im Blog nochmal super interessante Ergänzungen auch zum Thema Traktionskontrolle bei Elektromotoren, zu dem Thema Doppelrotormotoren und sowas. Also da haben wir einige interessante Zuschriften bekommen. Vielen Dank erstmal dafür.
Und sehr interessant, auch zu Softwareoptimierung und so.
Ja, richtig, genau. Da war ein sehr interessanter Beitrag direkt aus der Industrie im Sinne von Optimierung per Software im Bereich von 0,2%, die dann letzten Endes möglich war. Aber es war wirklich sehr, sehr spannend. Und in dem Zug kam aber auch wirklich eine konkrete Frage, nämlich von Robin per WhatsApp. Und der beobachtet hat, dass der Trend bei den einigen Herstellern ja dazu geht, Elektromotoren aus eigener Fertigung zu verbauen und ob wir denn glauben, dass in einigen Jahren der Elektromotor genauso eine große Rolle spielen wird wie heute der Verbrenner. Also in der Diskussion, wenn Leute über Autos reden, guck mal, was sagst du denn da? Ah, 6-Zylinder-Boxer, ich habe einen Reihenmotor, total toll.
Die Frage ist interessant, weil, okay, ich stelle eine These auf. Der elektrische Antrieb spielt heute beim Elektroauto schon eine größere Rolle als der verbrennenden Diskussion, weil beim elektrischen Antrieb die Batterie zentral ist für den Antrieb. Das ist deshalb so, weil der Tank, ob du da jetzt ein bisschen mehr Sprit oder ein bisschen weniger rausspritzt, das ist nur ein Behälter, das ist rein Energiebehälter. Du kannst aus dem Tank von der Geschwindigkeit, in der du die Leistung abziehst, hast du keine Grenze, die der Tank vorgibt, sondern die gibt der Motor vor. Und deshalb ist es halt komplett anders. Eine große Batterie kann mehr leisten und viele Abstufungen von Leistungen sind über die Batteriegröße gemacht. Und dann kann die größere Batterie auch mehr laden. Und dann ist das Zusammenspiel von Batterie und Autobahnverbrauch und Bauform von Motor und ganz wichtig Umrichter, der auch mit reinkommt, ist schon heute zentral und ist auch das zentrale Thema beim Elektroauto, weil wir die Energiedichten nicht haben und deshalb muss das Elektroauto halt aus Effizienz möglichst viel holen. Und deshalb würde ich sagen, das ist schon heute längst so und es wird in Zukunft auch weiterhin so sein.
Die Frage ist ja, also heute ist das ja vor allem auch so ein Thema, nehmen wir mal an, es gäbe jetzt wirklich in breiterer Verfügbarkeit elektrische, auch Kleinwagen, also das, was heute so ein Renault Twingo ist, so ein Brot- und Butterauto. Ja, ich weiß, es gibt die Zoe, aber sagen wir mal noch ein bisschen mehr verbreitet. Bei einem solchen Auto wäre tatsächlich von interessierten Nachbarn und Ähnlichem, glaube ich, die erste Frage immer, und wie weit kommt der? Oder wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt hat, dann eher die Frage, wie viel Kilowattstunden? Und wenn man das so vergleicht, ich glaube, deine These stimmt tatsächlich bei einem Twingo. Ah ja, ich habe mir jetzt einen neuen Twingo gekauft. Da würde ja niemand fragen, und was für Motor, wie viel Zylinder, wie viel Hubraum hat der und sowas? Weil ja, ist halt ein Twingo. Ne?
Genau, es interessiert keinen.
Ja.
Aber muss auch sagen, wenn ich mich in Twingo setze, oder ich habe es ja im Kia Picanto gemacht, wenn ich mich in Twingo setze, dann steige ich aufs Gaspedal und dann gehe ich vom Gaspedal, was weiß ich, zweimal runter zum Tanken. Und dann bin ich unten in San Sebastian. Deshalb interessiert die Reichweite halt keinen. Beim Kleinwagen interessiert die Reichweite auch zentral, weil wenn ich den Kleinwagen kaufe, dann will ich ja wissen, ob das Kleinwagenzeug, was ich mit dem mache, ob das mit dieser Package abgedeckt ist oder ob ich ein bisschen größer brauche.
Mhm. Die Frage ist, geht es irgendwann mal auch wirklich in so eine leidenschaftliche Nerd-Diskussion? Also ich weiß, die Elektro-Nerds sprechen auch darüber, Eisenphosphat-Akku, krass, okay, und solche Sachen. Aber wird das mal später so auch in der Breite so Diskussion sein? So, und was hast du, und was ist bei dir für Motor drin? Also Chrommaschine, ohne Permanent.
Hm. Nee, das glaube ich nicht, das ist der Name.
Die Frage vom Leser war ja, glauben wir, dass der Motor so eine ähnliche Rolle spielen wird? Und da ist einfach aus der aktuellen Wahrnehmung einfach in die Zukunft weitergesponnen, nein, sondern das, was die Diskussion ist, ist ja eben, was ist mit der Batterie? Ne? Zellchemie, Ladeleistung, C-Rate rauf und runter, das sind die Diskussionen. Ehrlich gesagt, ich kann mich kaum erinnern, dass überhaupt mal jemand über den Motor selbst was gesprochen hat. Mhm. Wobei natürlich immer so das Thema Gesamteffizienz ist schon groß. Ne? Wo wir gerade bei Zoe waren, es ist 10 Jahre her, dass die auf den Markt gekommen ist. Und das war ja nun mal ein ganz wichtiges Auto. Ich sage jetzt schon war, obwohl es die ja noch zu kaufen gibt. Aber ne? Und hatte aber immer das Problem, dass das mit der Effizienz nicht so weit her war. Und eben in dem Gesamtzusammenspiel aus Gleichrichter, Wechselrichter und Elektromotor. Ne? Also das heißt, Effizienz des Antriebsstrangs ist sicher ein Thema. Motor selber, Randthema vielleicht. Und Kernthema, glaube ich, bleibt die Batterie.
Ja, also ich glaube auch, wenn wir jetzt, es fällt mir gerade schwer, mir vorzustellen, dass so das, was in 20 Jahren so die GTI-Jungs sind, die dann mit ihrem Auto bei Meckes irgendwie auf dem Parkplatz hocken oder an irgendeiner Aral Freitag nachts da rumhängen. Ich tue mir schwer, mir vorzustellen, dass dann da jemand sagt, ja Mann, also bei mir, ohne seltene Erden, Elektromotor.
Nein, anders. Da werden halt die Leute zum Beispiel die Überlast irgendwie von dem Motor und solche Sachen, dass sie mehr Leistung rauskriegen, sowas.
Ja, wahrscheinlich das, ja.
Und dann werden halt irgendwie die Motoren schmelzen und solche Sachen. Weißt du, so wie es halt ist mit Hinterhof-Tuning.
Ja, wahrscheinlich. Also insofern, spannende Frage. Und ich hoffe, wir haben die damit ein bisschen beantwortet, Robin. Ja, und dann, was wir dann auch noch häufiger hatten, was alles so ein bisschen auch in einen Kontext ging, auch ein Stück weit ausgelöst aus dem Thema, warum lade ich denn zum Beispiel unterwegs und nicht zu Hause? Und auch beim Thema Solar, da kam auch häufiger dieses Thema Smart Meter. Wollen wir erstmal kurz über das Thema Smart Meter sprechen, oder?
Ja, lass uns das mal kurz, weil es öfter gekommen ist. 2025 ist die Vorgabe, dass Smart Meter verbaut werden. Das ist ein Stromzähler mit einem Netzwerkinterface. Und da im Zuge dessen kommen dann auch dynamische Stromtarife. Das ist deshalb geplant, weil die erneuerbaren Energien schwanken. Und das Billigste, was man dagegen halten kann, ist, dass man da Verbrauchsanpassungen macht über Preissteuerung. Und deshalb wird es halt langsam interessant. Viele Leser haben geschrieben, es gibt Tipper und Avata, die gibt es jetzt schon. Das sind Anbieter, die das halt jetzt schon umsetzen. Da ist jetzt allerdings so, dadurch, dass die Fixkosten bei denen so hoch sind, muss man schon sehr, sehr viel Strom verbrauchen, dass sich das dann lohnt im Sinne gegenüber einem Fixtarif. Und da werden wir noch viel sehen. Jetzt, ob man wirklich Tibber oder Avata braucht, das muss jeder für sich selber rechnen, weil, wie gesagt, das kommt extrem auf den Hausverbrauch an. Also bei mir zum Beispiel lohnt sich es überhaupt gar nicht, weil ich zu wenig Auto fahre. Ich teste ja dann E-Autos, das ist einfach viel zu wenig. Jetzt mit Wärmepumpenverbrauch müsste man, das müsste man dann gucken. Da müsste aber die Wärmepumpe halt entsprechend damit die den Tarif nutzen kann, muss die nach Preis gehen. Das kann die Steuerung von der Wärmepumpe. Was aber viele nicht wissen, wenn du halt so Verbrauchslücken brücken willst und so, dann brauchst du halt, die Leistung muss höher sein von der Wärmepumpe. Wärmepumpe-Leistung ist extrem teuer. Und es ist auch nicht schlau, zu viel Leistung vorzuhalten, weil dann das Ding anfängt zu takten, weil es nicht weit genug runter kann. Und dann musst du ja auch noch die Energie puffern können. Ein Puffer ist auch extrem teuer, also ein Wärmepuffer. Das ist halt die Frage, wie viel man davon nutzen kann. Das würde ich mir bei mir dann mal angucken, wenn's mir jemand von Habeck erzwungen billiger anbietet als Tipper. Ja. Christoph, was denkst du?
Ich bin insofern zwar nicht außen vor, aber halt, ich wohne in einer Mietwohnung und wir haben seit einem Monat hier einen intelligenten Stromzähler und auch ein Balkon-PV-Panel an den Südbalkon gehängt. Aber ist für mich ganz ehrlich ein untergeordnetes Thema, weil ganz viele Sachen, die halt andere Menschen machen können wir hier einfach nicht. Also wir können nicht nachts eine Waschmaschine laufen lassen oder sowas. Ja, bei den Holzbalkendecken, da schwingt das ganze Haus mit. Insofern für mich ein nachgeordnetes Thema. Nichtsdestotrotz ist mir die Bedeutung bewusst, dass es einfach elementar ist, immer mehr nach Angebot und Nachfrage zu steuern. Und ob das nun in 1, 2 oder 5 Jahren ist, lasse ich mal dahingestellt, aber es kommt.
Ja, also das Interessante ist ja auch bei Tibber, dass man ja auch ohne Smart Meter diese dynamischen Stromtarife nutzen kann. Und da gehe ich vielleicht auch einfach mal auf die Frage ein, die Markus mir dann gestellt hatte. Sebastian, habe ich das richtig verstanden? Du lädst dein Auto nach einer langen Tour schnell nochmal auf, bevor du final heimfährst. Hat das einen besonderen Grund? Ja, der Grund ist, ich hänge gerade in einem sehr teuren Stromvertrag fest bis Ende des Jahres. Ich hatte letztes Jahr...
Wie viel zahlst du nochmal?
59 Cent.
Oh. Ja. Okay.
Ich hatte letztes Jahr Stromanbieter gewechselt, weil ich einer dieser Grünwelt-Energie-Kunden war, die dann geschasst wurden, habe einen neuen Stromanbieter gesucht, habe was gefunden, Procon Energie, das Ganze auch noch so schön gemeinschaftlich und sowas, alles ganz toll. Und zum Ende des Jahres kam dann eine sehr saftige Strompreiserhöhung auf eben diese 59 Cent pro Kilowattstunde. 2 Wochen Kündigungsfrist hat man. In der 2 Wochen Kündigungsfrist habe ich nach anderen Tarifen gesucht über verschiedene Vergleichsportale, habe tatsächlich nichts Günstigeres gefunden, auch nicht den Grundversorger hier in der Gegend. Und hing dann halt in diesem Tarif. Ungefähr einen Monat später sind die Preise plötzlich gefallen und du hättest als Neukunde wieder sehr viel günstigere Stromtarife bekommen können. Aber jetzt hänge ich halt in diesem Tarif bis Ende des Jahres. Und nachdem jetzt bei Tesla halt auch nochmal die Preise für die Supercharger tatsächlich noch weiter gefallen sind, es ist so, in den Nebenstunden lädst du momentan für um die 40 Cent pro Kilowattstunde. Ja, wäre ich blöd.
Ist auch zeitdynamisch jetzt?
Nee, bei Tesla ist es tatsächlich immer schon auslastungsabhängig. Oder was heißt immer schon, aber sehr lange schon.
Also genau. Je nach Park Auslastung.
Genau, richtig. Ja. Also wenn du 6 Supercharger hast und da sind jetzt 3 belegt oder 4 belegt, dann gehen die Preise da hoch. Und du siehst es dann aber natürlich vorher auch im Infotainment. Und sie haben es aber auch noch zusätzlich zeitbasiert, also in den üblichen Peakstunden dieser Supercharger, da nachrichtet sich das vor allem.
Ja, stimmt. Ja. Genau, der Nutzer sieht es dann scheinbar als Zeittarif, aber in Wirklichkeit ist es natürlich ein Auslastungstarif.
Genau, ja. Und insofern, ich kann da halt mit, ja, wie gesagt, fast 20 Cent günstiger laden. Und dann mache ich mir natürlich lieber in 15 Minuten außerhalb vom Haus den Akku voll, als dass ich dann tatsächlich zu Hause zu dem Tarif lade. Zumal ich zu Hause ja noch dazu aktuell noch keine Wallbox habe. Das heißt, ich könnte ohnehin nur mit sehr hohen Ladeverlusten laden.
Ja. Also ich habe es auch letztens gemerkt, also die Schokolade ist bei vielen Autoherstellern ist wirklich nur noch so Notladung und dann wird auch nicht mehr groß drauf geachtet, wie effizient die sind.
Ja.
Jetzt, beim Kia e-Soul habe ich den Schokolade durchgeladen, der war echt top, der hatte 10% Verluste nur. Aber es ist mittlerweile häufig so, dass die Schokolade höhere Verluste haben.
Ja, das Problem beim Tesla ist halt einfach, dass das Bordnetz die ganze Zeit aktiv bleibt und allein der Rechner quasi, der zieht halt 150 bis 200 Watt.
Genau, das ist bei Opel auch.
Also,
es ist halt sowohl bei Opel als auch bei Tesla ist halt so, das ist halt wirklich dumm programmiert, muss man sagen.
Ja.
Aus Effizienzsicht, das ist einfach dämlich. Aber was willst du machen?
Ja. Ja, also insofern, das ist der Grund. Und tatsächlich, wenn jetzt der Stromtarif wieder kündbar wird bei mir und die nicht deutlich runtergehen im Preis, würde ich mir vielleicht auch wirklich mal so einen dynamischen Tarif mal angucken. Ich bin halt viel zu Hause, hätte tatsächlich die Möglichkeit, da relativ flexibel diese Preise zu nutzen. Wie viel verbrauche ich? Also insgesamt Stromverbrauch?
Ja.
Ich weiß es jetzt noch nicht, wie viel es jetzt am Ende mit dem Tesla sein wird. Bei mir sind es im Schnitt so um die 2.500 Kilowattstunden.
Ich zweifle stark, aber schau es dir mal an.
Ja. Ja, ich habe die Grundpreise und so noch nicht angeschaut, deswegen.
Ich habe prognostiziert 10.000 Kilowattstunden Verbrauch wegen Wärmepumpenheizung im riesigen Haus. Aber die Heizung ist viel, viel, viel besser als prognostiziert und erwartet. Jetzt sind wir halt bei 8.000. Und da kann ich mir jetzt denken, dass es sich dann langsam anfängt zu lohnen, wie gesagt, weil die Wärmepumpe auch so ein Interface hat. In Sachen Steuerung ist aber, wie gesagt, die Frage, die Flexibilität, das ist schon, die Maschine ist schon recht passend aufs Haus, wie man es halt machen muss bei der Wärmepumpe. Und es ist die Frage, wie viel man davon technisch bedingt dann nutzen kann von den Preisen. Das werden wir dann sehen.
Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, damit haben wir soweit das Hörerforum beantwortet.
Ja.
Also vielen Dank für eure reichlichen Kommentare, Einsendungen, Sprachnachrichten und Co. Und in der nächsten Folge werden wir dann auch nochmal auf die nicht elektrospezifischen Fragen natürlich eingehen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema, ne? Elektrisches Camping. Wollen wir einmal umreißen, was wir so für Gedanken hatten zum elektrischen Camping?
Ja, genau. Wir haben jetzt vorher nicht ausgemacht. Also ich könnte einen Schwank aus meinem Leben erzählen, als ich mit Gespann, also Kia EV6 und Knaus 400 e-Power Sport, das ist ein Caravan, der nur elektrisch versorgt wird, also ohne Gas, auch für Kochen. Der hat eine Klimaanlage als Heizung und Induktionsherdplatten, das könnte ich erzählen. Oder wir könnten auch beim ID.Buzz anfangen, wo der Christoph gefahren ist. Vielleicht ist der ID.Buzz interessanter, weil neuer.
Okay, ich hätte noch was anderes vor. Ich habe nämlich in die Statistik geguckt als allererstes. Und zwar in die Verkaufsstatistik 2021 und 2022 oder in die Zulassungsstatistik, Entschuldigung. Vielleicht das einfach kurz, um die Dimension darzustellen. Wir hatten vor allen Dingen 2021 einen Boom, den ich mal als Covid-Begleiterscheinung sehen möchte. 79.594 neue Wohnmobile 2021 plus knapp 25.000 neue Wohnwagen. Auch im letzten Jahr wieder rund 25.000 neue Wohnwagen, aber nur noch 65.600 Wohnmobile. Wir können davon ausgehen, dass die mit ganz wenigen Ausnahmen ausschließlich dieselgetrieben sind, die Wohnmobile. Und Clemens, du hattest ja gerade schon im Prinzip zwei Aspekte genannt, nämlich batterieelektrisches Zugfahrzeug und Wohnwagen, der nicht mehr mit Gas befeuert wird, sondern ausschließlich mit Strom. Für den Hinterkopf das vielleicht schon. Und ja, von mir aus können wir gerne mit dem Buzz anfangen, oder?
Ja, erzähl mal, wie der Buzz ist. Ich mache jetzt den alten, ich habe mal einen VW T4. Wie weit kommt denn der neue Buzz?
Ja. So, in meinem Umfeld befinden sich erschreckend viele Leute, die so T5 und T6 Busse fahren. Und die waren natürlich dann extra neugierig darauf. Und was ich sagen will, ist, ich habe auch reichlich Fahrpraxis auf diesen T5 und T6 Bussen. Und ein Buzz ist schon ein anderer Charakter. Also hast bei dem T5, T6 im letzten halt eine über 20 Jahre alte Konstruktion, die sich halt auch genauso verhält. Ne? Das ist ein frontgetriebenes Fahrzeug mit Dieselmotor. Genauso fährt das auch. Und der Buzz fährt sich eben wie ein Elektroauto mit Heckantrieb. Das heißt, es ist erstmal überhaupt nicht zu vergleichen. Es ist zwar das Format und die Sitzposition ähnlich, aber das Fahrgefühl ist gänzlich anders. Also sprich,
ja, das Format ist aber halt auch deutlich, deutlich kleiner.
In dem Buzz, den ich gefahren bin, das war noch der kurze, ist das Format tatsächlich kleiner, deutlich. Das sind eben die 30 Zentimeter, die jetzt der lange Buzz ungefähr, also der lange hat 25 Zentimeter mehr, aber es ist, wie du sagst, der Buzz ist ja nur rund 4,70 Meter lang und aber der Kern des unterschiedlichen Fahrgefühls kommt tatsächlich aus Heckmotor, Heckantrieb, also keine Traktionsschwierigkeiten, und dann hast du halt unten die Batterie, die wirkt wie ein Kiel bei einem Segelboot. Das heißt, die Wankneigung in Kurven, das kannst du alles überhaupt nicht vergleichen. Das ist wirklich schon schwarz und weiß. Ne? Mhm. Bei der Breite habe ich mich ein bisschen verjagt. Ich habe nämlich gedacht, Mensch, super, ich fahre in die Niederlande von Hamburg aus und habe geguckt, aha, Parkhäuser, alles kein Problem. Ne? Ich glaube, der ist so 1,94 oder sowas ungefähr hoch, der Bus. Und habe dann in dem ersten Parkhaus in Groningen erst gemerkt, dass die Breite des Bus 1,99 ist, und zwar ohne Außenspiegel.
Ja.
dieses Parkhaus hatte eine Breitenbegrenzung von formal 2 Metern. Lass es tatsächlich 2,04 Meter gewesen sein, aber da bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen. Grundfrage war ja nach der Reichweite. Also wieder Beispiel Hamburg-Groningen, das sind ziemlich genau 300 Kilometer. Ich mache das dann so, wenn ich auf der Autobahn bin, klemme ich den Tempomat auf 130 und lässt das Ding fahren. Ne? Das ist eine reine Ost-West-Route, also man fährt genau in die typische Windrichtung. Und ich hatte Verbrauchswerte, die waren gemessen an der Stirnfläche von diesem Fahrzeug, die ja riesig groß ist, bei 1,99 Meter Breite und 1,95 Meter Höhe, war der Verbrauch sehr gut. Ich bin irgendwo bei, glaube ich, 250 Autobahnkilometern Reichweite rausgekommen.
Und wie viel hast du denn verbraucht? Also ich mache es am liebsten so für Verbrauchsfahren. Ich fahre eine Strecke hin und eine Strecke zurück, weil dann levelt sich's am besten aus. Am besten am selben Tag, weil dann levelt sich auch der Wind aus.
Genau, ich habe eine Standardstrecke, die ich fahre, die 400 Kilometer lang ist, wo unterschiedliche Richtungen da sind, um das eben auszuleveln. Das hatte ich in dem Fall eingeschränkt, aber ich habe es alles beschrieben. Und bei Gegenwind Windstärke 4 und 130 km/h, was bei mir immer bedeutet, ich messe das per GPS, Tacho war dann 132, hat das Display 33 Kilowattstunden Verbrauch angezeigt. Wohlgemerkt, das ist noch weniger Verbrauch, als ich bei einem Opel Zafira e-Life bei 120 km/h hatte. ist so. Und was also zeigt, dass der Antriebsstrang da in sich offensichtlich recht effizient ist.
Also ich hätte beim EQV, der ja von der Stirnfläche wahrscheinlich noch ein bisschen größer ist, bin ich unter 30 gekommen.
Ja, sehr guter Wert. Ne? Also wohlgemerkt bei Gegenwind. Und daraus resultierten dann 233 Kilometer rechnerisch. Dann in den Niederlanden, für die, die es nicht wissen, dort ist als Stickoxidreduzierungsmaßnahme tagsüber gilt ein Tempolimit von 100 Stundenkilometer. Da sank der Verbrauch dann sofort auf 26 Kilowattstunden. Und ich wusste also, okay, einmal laden bis nach Groningen. Ne? Und dort hatte ich dann, obwohl der VW-Bus der Bus, Entschuldigung, wie alle Volkswagen-ID-Fahrzeuge keine Vorkonditionierung bisher hat, hatte ich eine volle Ladeleistung von deutlich über 170 Kilowatt in der Spitze. Also das heißt, man kommt da gut vom Fleck. Und Clemens, um das auch noch zu sagen, auf der Rückfahrt war dann Windstille und statt 33 und 26 Kilowattstunden waren es dann nur noch 30 und 24,7, also knapp 25 Kilowattstunden. Also zum Thema Ausleveln von Windrichtung und so weiter und so fort. Also es macht einfach bei einer großen Stirnfläche viel aus. Was heißt das in der Übersetzung? In der Übersetzung heißt das, dass du letztlich alle 200 Kilometer da 20 plus x Minuten an der Ladesäule stehen musst. Und das eine wirklich längere Tour, also nicht von Hamburg, also zum Beispiel hier ein beliebtes Surfziel ist Cold Hawaii, also Klitmöller am Skagerrak. Das sind ziemlich genau 500 Kilometer, da hättest du dann mindestens 2 längere Ladepausen. Ne? Und Südfrankreich wird mühselig. Ja? Mhm. Also sprich, es kommt ja immer die Frage, was ist Langstreckentauglichkeit? Da ist dann immer die Frage, was ist deine eigene Definition von langer Strecke? Also Leute, die sagen so, ich will jetzt wirklich von Hamburg nach Kroatien oder ich will in den Skiurlaub oder, das ist dann mühselig.
Ich würde es immer so sagen, also und so schreibe ich es auch immer in die Tests rein. Es geht, wenn jemand wirklich öfter diese Langstrecken macht mit diesem konkreten Fahrzeug, dann kauft ihr einfach einen Diesel, fertig. Ja. Und es ist aber so, viele Leute, jetzt ich erzähle ja gleich vom Gespann, beim Gespannbetrieb ist ja dann auch wichtig, viele Leute wollen halt dann natürlich ein Auto haben, weil es ist schon teuer genug und viele betreiben ja auch zum Beispiel einen Van als das eine Familienauto Und dann geht es halt darum, wie schmerzhaft ist es, wenn ich dann einmal im Jahr eine längere Strecke fahre. Und ich würde sagen, das geht dann. Weil jetzt, wenn man viele Personen im Fahrzeug hat, dann muss sowieso immer jemand pipi.
Das ist genau das Thema, wenn du sagst, so, ich habe zum Beispiel einen Wohnwagen, habe ein batterieelektrisches Zugfahrzeug und diesen Wohnwagen, den schleppe ich im April auf den Campingplatz und im Oktober wieder weg. Ja, da werden das sicherlich viele Leute hinnehmen können. Um den Buzz noch fortzuführen, was fehlt, ist der Camp-Mode, also das, was Tesla seit jeher hat oder schon sehr lange, nämlich, dass du eine Standklimatisierung hast, bei der alle anderen Verbraucher eben abgeschaltet oder runter.
Ernsthaft? Also da, okay, also ich muss kurz einhaken.
Ernsthaft, dass das keiner hat, oder?
Genau, also nicht wegen dem Vergleich zum Tesla, sondern weil ja auch die T6, wenn du dir einen T6 als California hast, dann hast du sowas ja natürlich auch. Dann hast du auch Standheizung und sowas alles. Und gerade beim Elektrofahrzeug kriegst du es ja technisch gewissermaßen geschenkt.
Genauso ist es. Und deswegen verstehe ich das auch nicht, warum das noch kein Wettbewerber in dieser Form nachgemacht hat.
Ich rieche Abzocke. Damit sie später einen California bringen können, indem sie es als teures Extrapaket verkaufen.
Ja, ich habe mich auch schon mal gefragt, Camp-Mode und Dog-Mode ist ja immer sowas Ähnliches. Ob man vielleicht fürchtet, dass die Leute dann doch reihenweise ihre Kinder auf dem Supermarktparkplatz mit Standklimatisierung sitzen lassen. Mhm. Ich weiß es nicht.
Was ist so schlimm da drin? So besser als jetzt stehen sie ohne Standklimatisierung.
Ja, es ist nicht schlecht, aber es wird bei den Leuten sofort so einen Impuls auslösen. Ne? Also ich komme zum Bass zurück, das fehlt. Schlafen hinten ging gut, weil die Ladeebene mit, es gibt also Leute, die mit T4, 5, 6 sich befassen, wissen, dass es hinten immer so eine, wie heißt das im Kofferraum, wenn so eine mittlere Ebene eingezogen ist. Ich habe es vergessen.
Also so ein Zwischenboden.
Du hast so einen Zwischenboden und damit hast du wirklich eine waagerechte, topfebene Fläche. Das ist natürlich ideal zum Schlafen. Und worüber man sich auch klar sein muss mit dem ID.Buzz, die öffentliche Wirkung ist wirklich sehr stark, sehr positiv. Mhm. Ich habe nicht einen einzigen kritischen Kommentar mit dem Fahrzeug gehabt. Alle wollen alles ganz genau wissen, wollen gucken und so weiter. Also das Außendesign ist offensichtlich gelungen. Innendesign finde ich ein bisschen sehr unspektakulär, aber gut. Und also es fährt sich wirklich gutes Teil. Und es gab sehr viel Diskussion zum Thema, ist das Auto teuer oder nicht? Ich weiß, in der Redaktion hatten wir dann so die Schlussfolgerung bei manchen Leuten, die gesagt haben, das Auto ist extrem teuer. Ich würde sagen, es ist nicht teuer, jedenfalls nicht teuer gemessen an dem, was VW sonst von den Lebenden beim T6 nimmt. Und es ist auch nicht so teuer, wenn man sieht, was sonst so in der 60.000 plus Klasse so herumfährt. Ja. Also ich finde es nicht overpriced. Ne? Also es ist teuer. Und ich sage auch nicht, dass es erschwinglich ist für jeden, aber es ist, ich denke, dass sie den Preis dafür kriegen werden. Also sie werden keine Schwierigkeiten haben, das Fahrzeug zu verkaufen.
Das glaube ich auch nicht. Ich würde, also mein Hauptkritikpunkt an dem Buzz ist, dass, also wenn man jetzt die alten T6 und so kennt und gefahren ist, also zum Kontext, ich teste auch Camper und ich arbeite bei einem Magazin mit, das heißt Camper Vans. Also für mich ist Camping Teil meiner Arbeit, also Teil meiner Freizeit nicht, ich bin kein Freizeitcamper, für mich ist das immer Arbeit. Und da ist halt meine größte Kritik, der Buzz ist wirklich viel kleiner, du hast jetzt von der Länge gesprochen, aber das sind alle Dimensionen sind wesentlich kleiner und das ist für, wenn du ausbaust, also wenn du da halt Möbel reinstellen willst und dann noch ein Bett und dann willst du noch Gepäck mitnehmen, ist das relevant. Also es ist wirklich relevant viel kleiner aus diversen und verschiedenen Gründen, würde ich sagen.
Also was stimmt ist, dass sozusagen die Innenmaße, deswegen, also du kannst ja sagen, so jetzt hat der meinetwegen 4-5 Zentimeter weniger Gesamthöhe, aber die Innenhöhe ist geringer, weil eben der Fahrzeugboden ein bisschen höher ist. Ne? Bei der Breite bin ich mir nicht ganz sicher, bei der Breite vermute ich, dass der breiter ist als T5, T6, aber du hast schon recht, es fühlt sich knapper an und 4,70 Meter beim Standard-Buzz, wohlgemerkt, das ist fast auf den Zentimeter genauso viel wie im Tesla Model 3. Muss ja also klar sein, wie lang dieses Fahrzeug wirklich ist, nämlich in der Standardausführung nicht besonders lang.
Aber das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ist er einfach nur äußerlich geschrumpft, weil vorne nicht mehr so viel Motor vorne rangepackt werden muss?
Nee,
er ist alles ein bisschen kompakter bauen, also er ist auch innen kleiner geworden.
Also ich fand den EQV interessant. Ich habe leider keinen Ausbau fahren können. Es gibt in der Schweiz zwei Firmen, die machen EQV-Ausbauten zu Campervans. Also bislang in ganz, ganz geringen Stückzahlen. Aber ich bin im Bus halt mal so gefahren und mit Konferenzbestuhlung habe ich die Sitze umgedreht und so. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Fahrzeug. Also V-Klasse kennen vielleicht einige und dann das halt in elektrisch auf Mercedes-Niveau. Das fand ich sehr angenehm. Dann hat man halt entsprechende halt elektrische Etappen. Dann hat man den Mercedes-Ladeplaner. Ist jetzt eigentlich bei VW dieser Ladeplaner mal fertig wenigstens? Irgendwie Over-the-Air gibt es noch nicht, Konditionieren gibt es noch nicht, weil nichts fertig.
Also der Buzz, um das auch zu sagen, war das erste Elektroauto auf Volkswagen MEB-Basis, was nicht mit irgendwelchen Bugs als Testwagen zu mir kam. Ja?
Also der hat einen Ladeplaner jetzt.
Ein Ladeplaner hat er in der Form, dass du sagst Start-Zielführung und er sagt dir tatsächlich da und da bitte halten. Und ich weiß nicht, ob er auch eine SOC-Prognose hatte, habe ich einfach jetzt nicht im Gedächtnis. Er hat aber definitiv keine Vorkonditionierung. Aber er hat zumindest schon mal einen Ladeplaner und sagt, halte okay, da und da. Ne? Der auch sozusagen dynamisch berechnet, wenn du jetzt zwischenzeitlich schneller fährst oder. Ne?
Und wie gesagt, oder wenn die Station voll ist.
Ob er das macht, weiß ich nicht, weil ich nicht zu einer Stoßzeit gefahren bin.
Also das zum Beispiel, das machen Ladeplan ja auch. Die Station würde jetzt wie Stau und alle fahren zum Laden raus oder so, dass er dich dann umroutet, weil die Station dann voll ist. Ja. Aber Details.
Genau, Details. Und das mit den Bugs, also die gängige Praxis für mich war einfach, wenn irgendwie ein ID4 als Testwagen kam und da kommt ein Signal, defekt am Antriebsstrang, bitte sofort stehen bleiben. Ja, das haben ich und andere Kollegen einfach ignoriert. Aussteigen, im besten Fall mal das ganze Fahrzeug rebooten und ignorieren. Ja, und das war beim Buzz zum ersten Mal nicht so. Und auch die Assistenzsysteme sind einfach deutlich moderner als beim T6. Und was auch ein Thema ist für großgewachsene Menschen, man hat ja am Innenspiegel im Regelfall die ganzen Einheiten aus, Regensensor, Kamera und so weiter. Und das hat VW im Buzz aufgeteilt. Das heißt, ein Teil der Sensorik geht nach unten auf den Windschutzscheibenrahmen, was es für Leute, die groß sind, also ich sag mal über 1,90, sehr viel angenehmer macht vom Sichtfeld her.
Nicht mehr diese Riesenkloße oben drin.
Genau. Und aber um das zurückzubringen, dieses, und vielleicht auch um überzuleiten, dieses Segment, dieser, nennen wir es VW-Bus-Vans, ja, also im Wesentlichen durch den Stellantis-Van, den EQV und den ID.Buzz im Moment besetzt, das ist nach meiner Wahrnehmung, wenn man auf Campingplätze fährt, was ich nicht oft, aber immerhin gelegentlich tue, das ist nicht das Kernphänomen, sondern das Kernphänomen bei den, ich sag mal, bei den rollenden Vans sind entweder Ducato-basierte Kastenwagen oder halt auch teilintegrierte und vollintegrierte. Hm. Das ist nach meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren doch das Kernelement gewesen.
Nee, das ist nicht nur deine Wahrnehmung, das ist jede Statistik untermauert das. Also dass jetzt irgendwie die Leute elektrische Camper fahren, das wird nicht so sein. Der Anlass für mich war so ein bisschen, wenn es jetzt halt wirklich so ist, dass bei Neuzulassung ab 2035 dann keine Verbrenner mehr zugelassen werden sollen, dann betrifft das halt die Ducatos auch. Und dann ist halt die Frage, was da ist. Also es wird wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass der Ducato dann irgend so einen E-Fuel-Stöpsel oder wie die Ausnahme dann aussehen wird, kriegt oder so.
Naja, das können wir ja mal diskutieren. Das finde ich eine Kernfrage, ehrlich gesagt. Oder ist das für euch nicht so ein Thema? Weil
ich finde es eine Kernfrage. Ich würde es aber gern als Ausblick aufs Ende tun.
Okay, machen wir das.
Ist das für dich okay?
Ja, gerne.
Können wir uns das merken?
Zwischenbemerkung, 2035 stimmt. Einziger Unterschied zu PKW ist, dass das Zwischenziel 2030 nicht bei 55% Reduktion, sondern bei 50% liegt. Also nicht ganz so steilen Anstieg jetzt in diesem Jahrzehnt. Und die Preise, die im Moment für die Basisfahrzeuge da aufgerufen werden, sind absolut absurd. Aber schieben wir das nach hinten.
Ja.
Ja. Also vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema hier mit den T6 und sowas, also beziehungsweise ID.Buzz. Also ich bin mal gespannt, weißt du, Christoph, schon was, in welchem Zeithorizont man da mit so einer mehr campingorientierten Variante wie so im California rechnen kann?
Da gibt es eine offizielle Ankündigung von Volkswagen, die heißt 2025.
so spät erst.
Ob die das tatsächlich machen, weiß ich nicht. Aber da wird es eine Nachfrage geben. Und ich habe ja vorhin von meiner Standardtour gesprochen. Die führt unter anderem von Hamburg nach Bremen und dann Richtung Bremerhaven, wo ich ganz gerne mal durch den Hafen fahre, um zu sehen, was kommt da so rein und was geht raus. Und ich sehe sehr, sehr viele ID-Buzz, die rausgehen und ich vermute in die USA.
Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nee, warum ich nicht noch auch frage, also das vielleicht auch so. Ich bin ja letztes Jahr mit so einem T6 California Campervan unterwegs gewesen, einem gemieteten. Und da war es tatsächlich auch so, ich war viel in Südeuropa da unterwegs auf Campingplätzen. Da hast du solche Dinger gesehen, aber den ganz großen Teil auf den Campingplätzen haben tatsächlich eben auch so diese ausgebauten Kastenwagen und sonst was alles ausgemacht. Die Campervans waren da eher in der Minderheit, weil sie ja dann doch eher für, glaube ich, auch in vielen Teilen eher für jünger oder jung gebliebene Leute sind. Du hast ja nicht so viel Platz, dass du dann mit der ganzen Familie so richtig entspannt da drin campen kannst. Ich persönlich fand es aber total cool.
Ja, und halt Mischbetrieb, ne?
Bitte?
Und genau, halt Mischbetrieb. Mischbetrieb, dass du es halt als großes Familienauto und Camper benutzt. Das ist ganz typisch.
Genau, und für mich persönlich tatsächlich auch viel interessanter, weil du kannst halt mit sowas auch durch die Berge fahren oder über die Berge fahren und du bist viel mehr mit einem normalen PKW unterwegs als mit so einem halben LKW. Also du kannst einfach ganz vernünftig fahren und von dem, was du jetzt vorhin auch erzählt hast, Christoph, dann mit dem Hinterradantrieb, mit dem Heckmotor, dem tiefen Schwerpunkt, mit den Akkus, ich glaube, da kannst du dann halt auch, kannst du dich auch gut gehen lassen, hast dann auch ein bisschen Spaß, wenn du da in den Bergen rumfährst.
Ja, also die Traktionskontrolle, die zuerst BMW im i3, ich glaube 2017 eingebaut hatte und die in ähnlicher Form jetzt auch bei Volkswagen und vielen anderen Fahrzeugen ist, die ist wirklich absurd gut. Also das heißt, da kann jeder, der noch so ahnungslos ist, in der engen Kurve einfach voll drauf treten und das Dringen regelt perfekt daraus. Ich sag mal, wir alle wissen, wie die Vorderachse von so einem T6 anfängt zu trampeln, wenn man da zufällig auf einer nicht ganz top-ebenen Fahrbahn mal ein bisschen Gas gibt und dann verschluckt sich das DSG und so weiter. Also, naja, rein von dem Aspekt her ist es wirklich eine andere Zeit.
Ja, aber es ist halt für den Einsatz komplett untergeordnet. Weil wenn du den Ausbau noch drin hast und so, dann fährt es schon mal noch mal ganz anders, das Fahrzeug.
Ja, es ist immer noch angenehmer als so ein Ducato, finde ich. Also,
nee, es ist auf jeden Fall angenehm. Aber der Ducato ist das mit riesigem Abstand bestverkaufte Plattformfahrzeug für diesen ganzen Einsatzzweck. Ja. Und der Ducato ist ja nicht, weil er gut fährt, sondern weil er günstig ist.
Ja, ich weiß. Ich wollte nur meinen speziellen Case vorheben.
Ach so, ja.
So, das ist so, für mich sind halt solche Camper jetzt einfach toll, weil.
Weil ich nicht weiß, ob das allen Zuhörern so klar ist. Vielleicht sollten wir das nochmal deutlich machen, dass einfach Fiat über Jahrzehnte dieses Fahrzeug etabliert hat, weil Fiat eben nicht nur bereit ist, diese Kastenwagen einfach rauszugeben, sondern auch die Chassis, die rollenden Chassis, also ohne Aufbau zu verkaufen. Da gibt es eine wirklich über viele, viele Jahre gewachsene Zusammenarbeit mit den Herstellern, mit den Camper-Ausbauern von Hümer-Gruppe bis sonst wo. Und es ist einfach so, dass wenn man versucht, eine gewisse Objektivierbarkeit nebeneinander zu stellen und sieht, was kostet ein VW-Bus und was kostet ein ausgebauter Ducato. Dann kostet der ausgebaute Ducato mindestens nicht mehr, in vielen Fällen sogar weniger und hat eben aus der reinen Camping-Sicht erheblich mehr zu bieten.
Ja.
Stehhöhe, Dusche, Toilette und so weiter und so fort. Und das macht dieses Fahrzeug so attraktiv. In Klammern, auch wenn es in den letzten 1, 2, 3 Jahren diverse Schwierigkeiten mit der Lieferfähigkeit gab, wegen Chipmangel und so weiter und so fort, sind viele Hersteller auf Ford Transit oder Renault Master ausgewichen. Aber ganz klar, mit großem Abstand, der Fiat Ducato ist der Platzhirsch.
Und ich hab den elektrischen Fiat Ducato getestet.
Ah.
Und da sind wir jetzt, das Problem, was du vorhin angesprochen hast, da sind wir jetzt genau drin. Kennst du den elektrischen Renault Master zum Beispiel? Das ist genau dasselbe Thema.
Bin ich nicht gefahren.
Also das Problem ist, es gibt keine große Nachfrage für diese Fahrzeuge. Also machen die Fahrzeughersteller in diesem Ökosystem, was du da beschrieben hast mit Umbauen und so, geben die Fahrzeuge raus, wo der Antrieb fehlt. Und Spezialfirmen rüsten dann einen Elektroantrieb aus dem Konzern nach. Im Renault Master war das zum Beispiel der Antrieb aus dem Zoe.
Ja.
Und das ist im elektrischen Kangoo zum Beispiel genauso. Und wenn du das halt machst, dann bist du komplett raus aus aller industriellen Skalierung. Mhm. Und die Fahrzeuge kosten dann, Basispreis, das Dreifache.
Ja, ja.
Und dann bist du halt aber gefangen da drin, dass wenn du antrittst mit dem dreifachen Basispreis, dass du halt aus dieser ökonomischen Falle, die du gebaut hast, da kommst du halt so schnell nicht raus. Weil du, wenn du es nicht in deinem Werk machst mit Skalierung und so, also da müssen wir echt abwarten, bis es irgendwie mal so ist, dass die großen Sachen in Stückzahlen dann aus den Werken rauslaufen und was das dann wiederum kostet. Weil jetzt gerade, erstmal sind die schlecht. Also die Plattform, also den elektrischen Ducato, der ist einfach nicht gut. Das ist Niveau-Prototyp. Ich würde es einfach nicht kaufen und man kann gerne meinen Test lesen, wir können ja auch unten verlinken. Es ist leider nicht gut. Wenn du einen Ducato willst, kauf den, der aus diesem langgewachsenen industriellen Komplex da rauskommt, der ist gut gereift und der kann das, wofür er gebaut wurde, ganz gut. Deshalb wird er gekauft und hat einen sehr fairen Preis.
Dann lass uns da ruhig nochmal, also dieses Thema Antriebe von Vans für die nächsten 10+ x Jahre, da können wir ja nochmal hin, weil ich das einfach sehr, sehr spannend finde, weil der Gesetzgeber hat es jetzt faktisch vorgeschrieben und dann muss ja die Industrie reagieren. Und vielleicht, wo wollen wir einen Zwischenschritt machen? Bei den
Ich würde gerne einen Zwischenschritt machen. beim Bass, nämlich,
ja.
Du sitzt auf einer riesen Batterie. Weißt du, wenn du auf dem Dieseltank sitzt, dann kannst du dir deine Standheizung bauen und so. Du sitzt jetzt auf einer riesen Batterie und du kriegst häufig nicht den Zugriff drauf. Also als ich im EQV gefahren bin, habe ich mir die Umbauten angeguckt und die haben gesagt, nee, sie kommen nicht auf die Hochvoltbatterie, weil Mercedes sagt, nee, wir geben keinen Zugriff drauf aus Sicherheitsgründen. Du hast aber auf der Plattform, also du kannst ja die Viano-Plattform, da gibt es natürlich für die ganzen Umbauer und was du alles brauchst, gibt es ein ganz, ganz ausgefeiltes System für alles mögliche, weißt du, dass du aus dem Cockpit mit Fernbedienung und so Türen auf- und zuschalten kannst und Kameras und Servomotoren und dann auch neue Ideen wie auf einer Linux-Plattform, das frei programmierbar gemacht werden soll. Also es ist jetzt schon programmierbar, aber jetzt nicht mit Code programmierbar. Und da gibt es ganz, ganz viel. Und das ist nur irgendwie der Wille vom Konzern, oh, Hochvolttechnik, dann lassen wir sie. Weil das bräuchtest du halt dann, dass du mit Hochvoltbatterie dann elektrisch kochen kannst in deinem EQV. Und dass du mit Hochvoltbatterie dann die Bordklimatisierung, die von der Leistung genauso ist, dass sie dieses Fahrzeug schnell kühlt und wärmt, dass du da Zugriff drauf kriegst und genau das kriegst du halt nicht.
Und das ist ja, also finde ich ein fadenscheiniges Argument, weil du hast ja nun mal, sie haben intern auch ihre ganzen Dinge, die sie über die Hochvoltbatterie laufen lassen und mit genau den gleichen Sicherheitsfunktionen, die sie da drin haben, die werden sie da ja auch haben, so im Sinne von, wir ballern den Akku nicht komplett leer, wir belasten den Akku nicht zu hoch. Die genau, ganzen Sachen kannst du ja einfach auch in ein Interface packen, das dann über solche externen Sachen wieder angesprochen werden kann und dann kannst du die Hochvoltbatterie nutzen und hast trotzdem alle Sicherheitsfunktionen drin, die der Hersteller vorsieht.
Genau, also, du kommst ja sowieso nur über das Batteriemanagement, kommst ja sowieso nur auf die Batterie. Das heißt, erstens Batteriemanagement, dann geht der Strom ja aber in bidirektionales Ladegerät, wo nochmal eine Steuerung drin ist. Mhm. Und die Steuerung wiederum, das Interface, wo Code vom oder Befehle vom Zulieferer kämen, die müssen nochmal übers Fahrzeug Gateway, was das am höchsten und strengsten abgeriegelste Bauteil im Fahrzeug überhaupt ist, weil das halt sicherheitskritisch ist. Das heißt, ich find's auch irgendwie, das ist halt so, das ist halt eine Gewohnheitsträgheit, glaube ich, weil ich finde es essentiell wichtig. Ich komme gleich noch mal drauf zu sprechen, wenn ich beim Gespann bin, weil da sieht man, warum das halt geil ist. Weil die Energiemenge, die in der Batterie ist, damit kannst du halt schon ziemlich weit kommen.
Ja, und wir sehen ja bei der Hyundai-Gruppe, dass das dort bei sehr vielen Fahrzeugen geht, ne? Also was weiß ich, beim IONIQ 5, ich kann die Ausstattungsversionen nicht alle auswendig, welche was hat, aber es gibt eben sowohl einen vollen 230 Volt 16 Ampere Ausgang, als auch außen, während ich komme wieder zum Bass. Dort gibt es im Prinzip das System, was wir aus dem Kalifornien kennen, nämlich dass das 12 Volt System angezapft wird. und da hast du...
Und da ist dann die Schokodose drauf, oder was?
Genau, da hast du dann aber eine Leistung von 300 Watt. Das Ganze kostet aber, Achtung, 398 Euro und 65 Cent Aufpreis. Das heißt, sagen wir mal, ich formuliere es mal neutral, Volkswagen hat hier Nachbesserungsbedarf. Mhm. Aber Hyundai hat mit dieser eGMP-Plattform, wo halt Ioniq 5, Ioniq 6, Genesis, Kia EV6, EV9 und so weiter drauf basieren, da haben die echt einen hingelegt. Ne?
Aber es ist natürlich auch, also jetzt ist es ein bisschen spekulativ, ermöglicht den Herstellern natürlich, also so wie bei Mercedes, dann halt auch so Gatekeeperei, ne? Die können dann halt sagen, ja, also da schöne Camper-Varianten zu bauen, die richtig toll was können, mit allen möglichen Ausbauvarianten und sowas, das überlassen wir aus Sicherheitsgründen halt uns und niemandem sonst.
Ja, aber das machen sie ja sowieso nicht selber.
Nee, mit einem späteren, wenn dann irgendwann mal so Marco Polo oder sowas dafür kommt, ne?
Ja, aber das sind ja immer konzernnahe Spezialfirmen, die das ausbauen.
Ja, aber dann ist es halt, den kaufst du ja trotzdem beim Mercedes-Händler und nicht bei jemand anderen.
Ach so, meinst du?
Genau. Ja, okay. Ja, und so können sie halt sagen, okay, das ist halt unser Geschäft. Und niemand sonst kann sich so ein Ding kaufen, um selber einen Ausbau damit zu machen.
Ja, ich glaube, dieses Gatekeeping wird ihnen auf die Füße. Kennt ihr den Staria, Hyundai Staria oder
ja,
wie der heißt?
Ja.
So, also weißt du, wenn jetzt einfach, wenn man diesen, das ist einfach so ein Blob. Und wenn man den sich elektrisch vorstellt mit GMP, eGMP-Technik und so, da sind doch die Leute sofort dabei und die Ausbauer.
Sofort auf den Buzzer drücken, weil beim Staria wird das ganz interessant sein zu sehen, wie der elektrifiziert wird, weil du redest jetzt eben von der eGMP, die sich anbietet, aber es gab mehrfach die inoffizielle Ankündigung, dass das nächste Hyundai-Fahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb sein wird. Vielleicht kommt es niemals, vielleicht kommt es mit eGMP, also das ist wird ganz interessant sein, das zu sehen.
Nee, ich wollte nur drauf raus, wenn du halt, es geht mir mehr um die Plattform als um den Starry, den Starry nur als Form, also ich weiß, dass der nicht auf der Plattform steht, sondern ein Bus mit 16 Ampere Schuko-Dose, wo du einfach wie in einem Haus da Strom ziehen kannst. Und dann kannst du da deine Klimaanlage, wobei die Klimaanlage ist ja schon an Bord, dann kannst du da elektrisch kochen. Ich fände hier einen ganz guten Übergang. Darf ich kurz von meiner Kia-Gespannfahrt erzählen?
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Also weil das betrifft es. Also der Kia EV6, habe ich mit Kia gesprochen, einen mit diesem Vehicle to Load, wie sie es nennen. Das ist ein Adapterstecker, der kommt auf den Typ-2-Stecker und dann kann man da hier Schuko-Stecker reinstecken. Wie du aber erzählt hast, im Innenraum gibt es noch eine weitere Schuko-Dose und die hat auch 16 Ampere. Und das heißt, im Innenraum kannst du da auch, du kannst im Innenraum wirklich einen Teekocher oder eine Kaffeemaschine hinstellen, wenn du willst. Und dieses Auto habe ich mir zusammen mit einem Knaus 400 E-Power Sport E-Power. Und das ist ein Wohnwagen ohne Gas. Und da hat die Camping-Szene irgendwie die ganze Zeit, oh, das braucht doch keiner, das will doch keiner. Es ist aber nicht so, sondern das ist mittlerweile 30-40% der Verkäufe in diesem Segment, weil ganz viele Leute halt einfach im Sommer campen und dann an einem Campingplatz stehen, wo es Strom gibt. Und dann dafür wollen die nicht dann Gasthöfe und so einen Scheiß machen. Und mittlerweile dann, Gassicherheit ist ja auch immer ein Thema, dann, oh, ist das noch sicher, riecht es hier nach Gas, ich weiß es nicht. Und die sind sehr erfolgreich. Und ich hab das ausprobiert, das Ding. Es ist echt geil. Also du hast eine Klimaanlage, die auch heizen kann. Und als Herd hast du einen Induktionsherd. Der kommt mit 6 Ampere aus, maximal. Und ist, also Christoph, du sagst ja auch, du machst manchmal so Camping, ne?
Ja, ja, also das, da können wir ja gleich noch bei auf dieses...
Und beim Camping ist es so diese Gasbrenner, ne?
Ja.
Die da drin sind. Gas ist ja, wenn man in der Küche Gas hat, da ist man gewohnt, man dreht auf und bumm ist Leistung, dann dreht man zu, bumm ist die Leistung weg. Und beim Campingbetrieb haben diese Gasbrenner, diese kleinen, die haben aber so wenig Leistung, das ist nicht so, dass das so geil mit Gas kochen ist. Es ist nicht so, dass es so geil heiß wird.
Auf keinen Fall. Es hat ja auch einen guten Grund, dass die viele Wohnwagenmenschen halt ihr Kochfeld dann nicht im Wohnwagen selbst, sondern im Vorzelt machen, weil beim Verbrennen vom Gas entsteht eben Wasser oder Wasserdampf. Und dann hast du das ganze Zeug dann in deinem Wohnwagen drin. Das Phänomen hast du ja zumindest durch die Verbrennung auch nicht, wenn du
ja, das hast du auch nicht. Das ist aber gar nicht das Hauptproblem, sondern wenn du, ich glaube, das ist ein Sicherheitsgrund, wenn du diese großen Leistungen, die du im Haus hast und dann, weißt du, du hast ja typischerweise beim Kochen das Fenster auf, oben den Wasserdampf rauszulassen. Dann in einem engen Van mit Personen hast du sowieso eine enorme Wasserdampfbelastung durchs Atmen. Viele Leute unterschätzen, wie viele Liter pro Tag einfach Menschen in die Luft abtragen. Und das ist nicht das Problem, sondern ich glaube, das Problem ist, dass wenn du viel Leistung hast, geht da ganz viel daneben, wie bei Verbrennung immer, da geht halt ganz viel daneben und dann steigt es hoch an die Decke und dann hast du ja irgendwie typischerweise Stoff und Plastik da oben, da musst du halt gucken, wie viel das aushält und der Raum ist klein. So, aber jetzt, worauf ich raus wollte, ist...
Und wehe, du hast da drin Tomatensoße gekocht, den Geruch kriegst du die nächsten 4 Tage nicht mehr raus.
Ja, das lass mich doch mal raus wollte. Also der Induktionsherd ist einfach, also ich habe Wasser gekocht. Das ist Wasser für eine Tasse, wie das beim Campen halt mache. Ich war allein. Eine Tasse so. Und das Wasser ging wirklich so anschalten, gekocht, reingeschüttet. So. Und habe ich mir gedacht, das ist ja geil. Dann bin ich in den Supermarkt gegangen, habe mir ein richtig geiles Ribeye Steak gekauft. In eine Pfanne. Habe den auf Vollgas gedreht. Und habe den richtig heiß angebraten. Also Leute, die Fleisch kennen, die wissen, also ein gutes Steak muss kurz, aber sehr heiß angebraten werden. Und es war richtig geil. Und es war so geil, dass ich mir gedacht habe, also zu Hause, der alte E-Herd kommt weg, da kommt Induktion her. Also mit Induktion kochen ist so viel geiler als mit diesen furzigen Gasbrennern, die halt im Innenbereich zur Anwendung kommen. Das will man sofort nicht mehr missen. Dann hat man eine Klimaanlage dazu, weil ja die Heizung eine kleine Wärmepumpe ist, die kann dann immer auch kühlen. Da habe ich mir dann halt schön, da ist die Sonne draufgeknallt, habe ich mir dann schön mal so auf so 18, 19 Grad eingestellt. Und ich habe dann halt, ich habe extra dann beim Kochen, habe ich extra gedämpft und so und Kartoffeln gedämpft und Gemüse, ja, alles, was extra lang dauert. Und dann habe ich halt danach nach dem Kochen geguckt. Da habe ich irgendwie fürs ganze Kochen 0,3 oder so Kilowattstunden oder so gebraucht. Oder nee, Entschuldigung.
Ja,
um nicht 0,3 Kilowattstunden, sondern 2% Akku.
Okay, um nochmal so ein bisschen auf die technische Dimension dazu kommen. Also keine Frage, ein einphasiger Induktionsherd stellt diese ganzen Campingkocher-Dinger weit in den Schatten. Das muss natürlich jedem klar sein. Also ich koche zu Hause seit ungefähr 10 Jahren auf dem Induktionsherd. Also so viel Power wie ein dreiphasiger Induktionsherd haben die natürlich nicht. Aber es ist genau wie du sagst. Dieses Zusammenführen, ich habe den elektrischen Kocher, ich habe den elektrischen Kühlschrank und als drittes Element hat sich zwar noch nicht selbstverständlich etabliert, wird aber aus meiner Sicht innerhalb der nächsten Jahre sehr schnell kommen, dass du halt ja auf dem Dach einfach eine gemeinsame Klimaanlage und Heizung als Element hast. Ja. Gibt's von allen bekannten Anbietern von Dometic bis sonst wo. Und das Thema ist einfach, also aus meiner Sicht kommt es auch ganz sicher. Vielleicht kommt es noch nicht bei allen und sofort an. Wir wissen ja auch, dass die Netze auf den Campingplätzen, gerade wenn wir in einen europaweiten Kontext kommen, teilweise nicht so viel Leistung hergeben. Du hast gerade gesagt 6 Ampere, vielleicht da auch nochmal zu dem Knaus-System. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man das Knaus-System quasi im Wohnwagen einschalten. Ich habe 6, 8, 10 Ampere.
Genau.
Und das regelt dann hin und her, je nachdem, also wenn jetzt zum Beispiel der Herd jetzt gerade volle Last braucht, ja, dann regelt er halt für die 3 Minuten den Kühlschrank und alle anderen Verbraucher runter. Das macht der Knaus automatisch. Ja. Genau. Und also die haben das schon richtig gut durchdacht, ne? Und ja, also das ist einfach was, wo ich mich auch schon lange wundere, dass sich das nicht so komplett durchsetzt, auch im Zusammenhang mit Klimaanlage, weil also ich habe das jetzt hier.
Oh, das ist ein Riesentrend im Camping. Das setzt sich schon schrittweise durch, weil also jetzt, wenn du kochst, dann ziehst du in kurzer Zeit viel Leistung. Jetzt, wenn du aber eh die Batterie, und Batterie ist halt teuer, aber im Elektroauto oder im Zugfahrzeug oder im Bus hast du ja eh die riesige Batterie. Das heißt, wenn du halt über den Tag auf dem Dach organische, das ist nur jetzt gedacht, die müssen ja nicht organisch sein, ist ja egal, du hast Solarpanels auf dem Dach, die zwar eine geringe Leistung bringen, aber dann so immer sammeln und dann kriegst du auf jeden Fall mehr, als du abends verkochst, typischerweise halt über den Tag rein. Viele von den Installationen von Solarleistungen gehen sogar in den Bereich, dass sie von der Leistung so sind, dass wenn die Sonne richtig drauf knallt, dass die Klimaanlage laufen kann und du trotzdem ein bisschen was übrig hast, in die Batterie zu werfen, dass es sich drin nicht so aufheizt und so. Und das ist jetzt gerade im Camping ein riesiger Trend. Und auch die Campingplätze, da habe ich nämlich extra eine Beratung dafür geschrieben für ein anderes Magazin, für die Motorpresse. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der Promobil war oder in der Caravan, das habe ich ehrlich gesagt vergessen, weil ich es einfach halt einem Mitarbeiter gegeben und ich weiß nicht, in welchem Heft das war, weil ich habe keinen Beleg gekriegt. die Campingplätze, deshalb greife ich das auch, viele Leute sagen, ja, aber die Campingplätze, die haben ja dann diesen kostenlosen Strom. Denke ich mir, ja, das ist halt jetzt so, weil Strom früher so war, da wurde so wenig verbraucht, dass es nicht gelohnt hat, den abzurechnen. Aber jetzt ist für Campingplatzbesitzer doch nicht so, oh, ein Problem, sondern für Campingplatzbesitzer ist es jetzt so, ha ja, jetzt kann ich mit Strom ein Geschäft machen, so wie ich vorher Gasflaschen halt verkauft habe. Ja, viele Campingplätze haben ja so angeboten, dass sie Gasflaschen da kaufen oder sie haben mit dem Getränkehandel sich zusammengetan oder irgendwie sowas. Und jetzt ist es so, wenn du als Campingplatzbetreiber, da hast du ja immer Fläche, du hast billige Fläche, sonst hättest du ja keinen Campingplatz. Und wenn du billige Fläche hast, dann ist es häufig so, dass du da auch zum Beispiel Solarpanels aufstellen kannst und dann kannst du halt zum Beispiel irgendwie so dann zum Beispiel zwei Tarif abrechnen. Solarstrom kostet, was weiß ich, 20 Cent und Netzstrom kostet, was weiß ich, 50 Cent. Und dann kannst du da halt Strom verkaufen, so dass du deine Infrastruktur bezahlst und dass du halt da einen Schnitt machst. Und das ist was, wo auch die Campingplatzbesitzer, das finde ich eher als Chance sehen sollten, der steigende Stromverbrauch als Gefahr, weil die schlechten Anschlüsse der Campingplätze zum Beispiel, also dass wenn viele ziehen, dann reicht es halt irgendwann nicht mehr und so. Das ist technisch relativ gut lösbar über Lastmanagement, Solar und Pufferung, was in der Summe oft günstiger sein kann als ein größerer Netzanschluss, der ja hohe Fixkosten mit sich bringt.
Ja, es gibt da ganz große Zurückhaltung. Ne? Ich glaube, ich war 2018 oder 2019, war ich mal im Spätherbst mit einem Nissan ENV 200, wie heißt die Personenversion, Evalia. Auf dem Campingplatz und dort wollte mir mich gleich wieder wegschicken. Ich habe gesagt, keine Sorge, ich ziehe keine Wattstunde Strom und das wurde dann auch haarklein überprüft, dass ich das wirklich nicht tue. Da hatte man also regelrecht Angst davor. Das war, muss dazu sagen, es gibt einige Campingplätze in Deutschland an der Nordseeküste, die sind vorm Deich. Also das heißt, die müssen allein schon deswegen im Winter geräumt werden, weil die Sturmfluten dann so hochkommen. Und die haben natürlich einen höheren Installationsaufwand und die sind da besonders vorsichtig. Nichtsdestotrotz, das Thema ist da, das Thema kommt. Die Leute werden sich umstellen müssen. Und ja, so ist es einfach.
Ja, also ich fand das interessant mit dem Kia deshalb, weil man braucht für das Leben im Van, also man kann durchaus ein paar Tage autark stehen, vom Auto versorgt. Ist aber gar nicht das Thema bei dem Ding, sondern das kann man halt mal machen, so unterwegs. Das ist ja auch zum Beispiel, wenn du unterwegs jetzt einmal übernachten würdest oder so. Und das Hauptsächliche ist aber, dass du halt vom Campingplatz so beziehst. Und ich habe es auch, also ich finde auch, die Campingplatzbesitzer sind ja in der Tendenz schon ein bisschen älter und oft dann halt auch ein bisschen gewohnt an das, wie sie es immer gemacht haben. Und dann irgendwie jetzt plötzlich der Gasverbrauch geht so, der Stromverbrauch geht auf, da muss man halt sich dann ändern. Und ich verstehe das, dass es natürlich einfach ist, wenn sich nichts ändern würde, aber es kann man halt nicht bestimmen. Und ich glaube schon, dass da eine Chance drin ist und es wird jetzt auch nicht irgendwie dann irgendwie was Tragisches sein. Und deine Sonderfälle mit vorm Deich und so, die gibt es zwar, aber da hat ja auch jeder Verständnis, wenn man das kommuniziert. Ich war mit dem Kia auch da und dann habe ich gesagt, du, die hatten so kostenlosen Strom. Ich sage, du, ich würde gerne mit dem Auto Strom ziehen. Ich ziehe aber richtig Strom, okay? Also richtige Mengen. Also ich will das nicht kostenlos haben, könnt ihr mir das abbrechen? Und dann ging es hin und zur Chefin und sie sagt, weißt du was, ich fahre eh nachher in die Stadt, ich stell's da an eine Ladesäule, vergiss es einfach. Dann habe ich es halt dort geladen, weil das die es gibt halt noch nicht so viele und das ist noch nicht so gewöhnt, aber es wird kommen und so wie du sagst, es wird auch kommen müssen, aus ökonomischen Gründen, weil wenn du als Campingplatzbesitzer dann Energie, die hohe Nachfrage ist und wo du zum Campen dann brauchst, wenn du die nicht wirtschaftlich verkaufst, dann wird halt dein Geschäft irgendwie fragwürdig.
Clemens, vielleicht, weil das, jetzt hatten wir ja gerade so ein bisschen das Thema autark stehen, ne? Das ist ja einfach auch ein großes Schlagwort, aber könntest du vielleicht noch mal was erzählen zum Thema, ich ziehe den Wohnwagen, ich glaube, du bist, weiß nicht, bist du nach Seeland in die Niederlande gefahren oder was? Ich weiß genau. Nicht mehr. In welchen Ort bist du gefahren? Irgendwo, weiß ich nicht, Domburg?
Mittelburg.
Okay. Mittelburg. Und also, das ist in.
Das war doch dein Tipp, Sebastian,
ja?
Oder?
Ja.
Im Südwesten der Niederlande kann ich nur empfehlen, ich weiß nicht, ob jeder Niederländer die vielen Nordrhein-Westfalen, die dann da immer kommen, nur gerne sieht, aber. Vielleicht, wenn du nochmal schilderst, einfach so dieses Thema, was ja an uns ständig rangetragen wird, nämlich, wie weit komme ich denn jetzt damit, wenn ich mit so einem ohnehin ja schon Also erstmal, kann ich das überhaupt ziehen von der Zugkraft her? Ne? Also ist das Auto dafür freigegeben und wie weit komme ich damit?
Und kann ich mit dem Gespann überhaupt an Ladestationen parken?
Also die Anhängelast, die steht ja in den technischen Daten. Ich denke nicht, wir sollen jetzt durchgehen, welche Autos wie viel Anhängelast haben.
Also bis 2 Tonnen hat man auf jeden Fall etliche Fahrzeuge zur Auswahl inzwischen.
Genau, und du hast auch mittlerweile bei 2 Tonnen und drüber gibt es mittlerweile, glaube ich, auch ein paar. Also da gibt es, aber da müsst ihr wirklich in die technischen Daten gucken. Und da gucken bei den Fahrzeugen, es gibt mittlerweile ein paar, vor allem natürlich von den größeren mit den größeren Batterien. Die Leistung ist überhaupt kein Thema, auch Traktion ist überhaupt kein Thema, weil Elektroautos so schwer sind. Also die Verzahnung ist ja abhängig vom Anpressdruck und mit der schweren Batterie. Das ist kein Vergleich zu mit Frontantrieb da was ziehen. Und verbraucht habe ich 37 bis 41 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, wobei ich dazu sagen muss, ich messe immer brutto, also das, was du vorhin gesagt hast, ich schaue auf den Bordcomputer, ich mache das nicht, weil der Bordcomputer je nach Hersteller häufig ein bisschen falsch anzeigt und viele verbrauchen, ich messe immer brutto inklusive Ladeflüsse, weil das ist das, was du bezahlst. Also im Auto steht dann weniger, im Auto steht dann halt, was weiß ich, 38. Nämlich auf meiner ersten Etappe bin ich tatsächlich fast 200 Kilometer, so 199 oder so Kilometer, bis ich das erste Mal geladen habe, gefahren. So, und dann, da bist du ja von 100% losgefahren. Danach bin ich nicht mehr von 100% losgefahren. Aber wenn eine Route drin ist und das Auto quasi weiß, es geht noch weiter, dann bricht bei Kia, also die haben enorme Ladung, also es geht mit 230 kW über einen weiten Bereich geht's los. Und wenn du dann 80% erreicht hast, dann geht's kurz runter auf fast null bei 12 kW. Aber wenn das Auto weiß, dass es weitergeht, geht's danach hoch, also wie gesagt, bei 80% auf über 80 kW nochmal. Und wenn ich dann halt so eh gerade gestanden bin und dann habe ich halt eine Banane gegessen oder hinten im Wohnwagen da halt ein bisschen was gefressen oder so oder halt ein Päuschen gemacht, habe ich manchmal auch über 80% noch gewartet und den weiterladen lassen und bin in der Gegend zu 90% dann weitergefahren, weil da noch richtig mal was kommt. Und dann habe ich aber halt trotzdem so Etappen von dann 160 bis 180 Kilometer und dazwischen halt immer laden. Das ist, wie gesagt, nichts, was man macht, wenn man jetzt jeden Tag Spannbetrieb fährt, dann macht man das nicht. Also ich habe einen Tagesschnitt inklusive Laden, okay, von 64 km/h. Mhm. Wenn du mit Diesel fährst, gespannt, vor allem wenn du zu zweit fährst und dich beim Fahren abwechselst, ist typisch, dass du schon so einen Tagesschnitt von so um die 80 erreichen kannst. Also je nachdem, wie oft du halt hältst, außerhalb der Tankpausen und wie lang du hältst oder kurz du hältst. Es gibt ja viele, die machen dann kurze Pausen, einmal Strecken, Fahrerwechsel weiter und so. Aber diese typischen Einsatzgebiete, wo zwei Personen sich zusammentun, 1200 Kilometer runterrödeln mit dem Caravan, wenn das typisch ist für euren Alltag, dann kauft euch einfach einen Diesel, fertig. Es geht nur darum, ob man jetzt halt das ab und zu mal machen kann. Und da finde ich, geht's recht gut.
Ich habe jetzt 2 Fragen dazu, nämlich einmal, wie schnell bist du auf der Autobahn gefahren? Also hast du einfach mit ACC dich hinter die LKWs gehängt oder bist du...
Nein, Tempomat 100. Und da habe ich gemerkt, die meisten fahren langsamer. Also ich hab so 20, 30 Gespanne überholt mit Wohnwagen. Und 2 haben mich überholt. Wobei ich sagen muss, ich glaube, die sind auch schneller als 100 gefahren.
Ja, das kommt vor.
Und ich habe gemerkt, viele machen das so, wie du gesagt hast. Ja. Also die hängen sich hinter einen LKW, einfach weil es stressfreier ist. Also mit Dieselzugmaschinen. Genau. Einfach weil es stressfreier ist, als das Überholen. Und ich habe mir gedacht, ich muss ja bei irgendeiner Geschwindigkeit messen. Ich kann mir meine Messgeschwindigkeit nicht von dem LKW vorgeben lassen. Ich muss irgendwie so eine Nenngeschwindigkeit haben. Und dann habe ich gesagt, die 100 sind erlaubt. Und die nehme ich jetzt.
Und bei den Ladesäulen musstest du da mal abkuppeln oder hattest du Durchfahrts- oder es gibt ja auch Ladeparks, die sogenannte Durchfahrtslösung haben, schon vereinzelt, gerade in den Niederlanden.
Gerade in Holland viel Fastnet, ne?
Ja. Ja, die Fastnet, die haben ganz viel Durchfahrt, da fährst du halt einfach hin und stellst dich hin. Wenn der Ladepark leer ist, so, dann weiß ich, bin ich das Auto voll auf den Gehsteig gefahren. Das ist ja nicht so, als ob da Fußgängerverkehr wäre dahin. Da läuft nicht eine Mutter mit ihrem Kind durch. Da hinten sind nur ein paar LKW und tagsüber sind die auch nicht da. Und dann kommst du oft nagelneu das Ladekabel hin. Aber ich musste auch zweimal, glaube ich, Zweimal musste ich, glaube ich, abhängen. Einmal, weil der Ladepark voll war, ich bei Unity, Ladepark war voll und dann kannst du natürlich nicht die anderen Stationen blockieren. Da habe ich abgehängt und habe mich halt hingestellt zum Laden. Aber da auch ganz, weiß ich, ganz schnell, bin hingegangen, den Wohnwagen abgekoppelt, habe ihn einfach da stehen lassen. Also ich habe mich da natürlich hingestellt, wo ich stehen kann. Dann habe ich weitergefahren, habe das Auto zum Laden und dann wieder angekoppelt. Und das andere Mal, das war bei meinem ersten Ladevorgang, wollte ich mich noch aufs Kia-System verlassen. Und das hat mich dann zu einem Aldi geführt. Das war natürlich so ein enger Parkplatz. Da habe ich auf dem Aldi-Parkplatz das scheiß Ding abgekoppelt und so. Ich habe aber dann aufgehört, mich auf Kia-Navi mich zu verlassen. Hm. Und in den Niederlanden mit den Durchfahrtsdingen, das war so angenehm, dass ich dann in Deutschland auch geguckt habe. Es gibt ja ein paar Fastnet-Stationen auch in Deutschland, dass ich die anfahre. Und diese Gespann-Dinge, ich habe mich an eine Gespann-Station in Deutschland gestellt von Fastnet. Dann bin ich hingefahren, 5 Minuten später kommt jemand mit seinem Volvo und so einem Hänger voll Grünschnitt und wollte auch da dran. Also ich glaube, das wird auch gut angenommen. Und du kannst auch ganz gut bauen, weil du kannst die an den Enden immer von deiner großen Ladestation, kannst immer so eine Gespannstation hinmachen.
Ja, das wird auf jeden Fall, das kommt auf jeden Fall mehr, diese Durchfahrtslösung. Das ist keine Frage.
Also das ist ganz gut. Aber jetzt können wir zu deinem Thema kommen. Was wird der Camping-Fernfahrer in Zukunft machen?
Was macht der Fernfahrer? Ne? Also vielleicht nochmal der gesetzliche Rahmen. Die Regelung die europäische Regelung heißt, dass ab 1. Januar 2035 neu zugelassene Vans, also bis 3,5 Tonnen, oder in Klammern 4,2, ne, dass die keine direkten CO2-Emissionen machen dürfen. Das heißt, das würde 3 verschiedene Antriebe umfassen, nämlich batterieelektrisch, brennstoffzellenelektrisch und Wasserstoff in Verbrennungsmotoren, also im Hubkolbenmotor. Und jetzt haben wir ja wahrscheinlich noch die Zusatzlösung, dass wir auch Fahrzeuge zulassen können, Fragezeichen, die mit nachweisbar reinen E-Fuels fahren, also mit Kraftstoffen, die aus Strom gewonnen wurden, mit Grünstrom gewonnen wurden, ja?
Nee, generell CO2-neutrale Kraftstoffe, weil da auch die Thermolyse-Kraftstoffe und so mit reinkommen.
Und das Zwischenziel ist 50% Reduktion für die Vans bis 2030, das heißt, die Hersteller werden nun quasi, ja, faktisch gezwungen, in den nächsten Jahren Lösungen zu etablieren, die sie auch tatsächlich verkaufen können, weil die Quote ist ungefähr vorgegeben, also müssen sie zusehen, dass das auch irgendwie preislich attraktiv ist. Und jetzt ist die Frage, was kommt an Fahrzeug da hinten raus, was dann fürs Camping geeignet ist? Clemens, was meinst du?
Ja, ich meine, dass jemand, der jetzt ein Feld. Ich war letztens jetzt nicht Camping, aber eine Firma, die stellt Sportgeräte her und dann liefern die in ganz Deutschland aus. Die Sportgeräte sind hauptsächlich aus Aluminium. Und die haben dann so Pritschenwagen mit Diesel. Diese Pritschenwagen haben mittlerweile 370.000 Kilometer runter, die werden gerade general überholt, weil gerade, also zu der Zeit, als ich dort war halt wegen Corona Lieferschwierigkeiten. Und er hat dann gefragt, was mache ich dann? Die Jungs fahren halt mit den Dingen 700 Kilometer Touren, um das Zeug auszuliefern. Und ich sage, weißt du was, kauf dir nochmal einen Schwung und so wie du es jetzt machst, hältst du die halt in Betrieb und guck mal, was die EU macht. Es ist nicht nur fürs Camping, sondern es ist generell die Frage für den Transportsektor, was wären die wirtschaftlich sinnvollen Lösungen? Und ich habe es oft als gelernter Kaufmann, dass die Leute, wenn ich sage wirtschaftlich, dass es immer so sagt, ja, wirtschaftlich, du denkst nur in Geld und so. Es ist deshalb was Wirtschaftliches zu haben, weil es muss günstig sein, damit man es halt machen kann, vor allem damit man es weltweit machen kann. Also eine Lösung, wo sich 5 Leute leisten können, irgendwie die reich sind, ist keine. Und da glaube ich zum Beispiel, wir müssen komplett abwarten, wie die Ausnahme für E-Fuels in der Praxis ausgestaltet wird, weil man hätte es einfach so machen können, es gibt einen anderen Tankstopfen und da haben die Gegner dann gesagt, ja, den kann man ja so einfach umgehen und dann haben sie vorgeschlagen, es müsste eine chemische Analyse des Sprits sein, wo ich mir denke, wie soll das überhaupt gehen, weil chemisch sind die halt
identisch,
fast identisch, bis auf zum Beispiel so Verschmutzung mit Schwefel und so, die du in E-Fuels natürlich nicht hast, aber wie soll das gehen und bis diese Lösung ausgestaltet ist, würde ich noch gar nichts machen. Ich würde erstmal wirklich abwarten. Die EU hat halt in der Vergangenheit der letzten 20, 30 Jahre gezeigt, dass sie lauter Gesetze macht, die gut gemeint sind, aber sehr weit weg sind von der Praxis. Das hat mit der EU-Bürokratie zu tun. Das ist in der Landwirtschaft so, im Verkehrssektor auch. Und da ist jetzt halt, es kommt ja auch ein neues Heizungsgesetz zum Beispiel aus der EU. Das will ich jetzt nicht auch noch den Leuten Angst machen. Aber auch da, dann merkt man das Zusammenspiel. Jetzt hat Deutschland ein neues Heizungsgesetz gemacht. 2030 kommt da aus der EU nochmal was. Also man muss ganz viel einfach abwarten. Und es ist nicht, leider nicht möglich, mit der Politik wirklich zu planen. Ich glaube, dass für die ganzen Sachen wie Kurierdienste, Camping, Warentransport und so, also alles abseits vom PKW, dass da irgendwie, und das glaube ich jetzt wirklich, dass da einfach Diesel verbrennen die schlauste Variante ist, weil alle anderen Varianten sehr teuer sind. Und wenn man das ändern will, ist der richtige Ansatz, dass man halt die anderen Lösungen Schritt für Schritt an den Start schiebt. Und wir sehen das ja bei Wärmepumpen, wir sehen es bei Elektroautos, dass wenn die Skaleneffekte zum Tragen kommen und viele Leute mit guten Ideen dran arbeiten, dass sich dann auch Schritt für Schritt Kostenvorteile einstellen. Und bei Effizienztechnik ist es so, dass die materialintensiv sind, aber halt dann weniger Energie verbrauchen und über die Lebenszeit dann günstiger sein können. Und dann müssen wir halt abwarten, dass sowas halt kommt. Und vorher, glaube ich, ist nicht viel. Ich glaube, ich weiß, dass du denkst, Wasserstoff wird sein und es wird es auf jeden Fall auch geben, glaube ich, kleinere, weil die können sich bei den LKW dranhängen. Denn LKW hat auch die EU den Dieselmotor regulativ einfach mehr oder weniger verboten. Mit den Vorgaben, die EU macht, ist, das kann man mit einem Diesel technisch nicht machen. Und da heißt dann auch, ja, wir haben es technologieneutral formuliert, das stimmt, aber wenn ich zu dir technologieneutral sage, du sollst nicht mehr dieses und jenes machen, dann je nachdem, wie du es formulierst, ist die Technik, mit der das passieren muss, trotzdem ja vorgegeben.
Ja, also vielleicht nochmal kurzer Einhacker, du meinst gerade ich wäre sicher, dass es Wasserstoff wird, also bin ich nicht. Sondern das ist eben eine der Optionen. Und ich frage mich wirklich ganz elementar, was kommt durch diese Öffnung Richtung E-Fuels tatsächlich? Denn es gibt die berechtigte Kritik an jeder Form von nicht mit Direktstrom fahren, dass du eben deutlich mehr Ausgangsstrom brauchst, um da eben vom Fleck zu kommen. Die Frage ist aber, was bedeutet das von der Perspektive, wenn jetzt in Nordafrika, in Marokko, die PV-Anlagen für 1 Cent die Kilowattstunde Strom produzieren?
Genau. Also, oder auch das Beispielprojekt von dieser Firma Highly Innovative Fuels, nennen sie sich, wo Porsche da beteiligt ist. Die haben es ja extra in Patagonien aufgestellt, weil da gibt es über 270 Windtage pro Jahr. Das ist der Lastfaktor dieses Windrads dort ist bei 74%. Wir sind bei Onshore in Deutschland im Schnitt, Onshore und Offshore kombiniert im Schnitt bei 21%. Das heißt, in Deutschland ist es eine komplette Wurst. Aber wenn du jetzt in der Sahara Solarpanels aufstellst, die eben auch diese Hitze vertragen, oder wenn du an so einem Windort das aufstellst, das Geschäftsmodell ist komplett anders, weil, was den Leuten nicht bewusst ist, dieses Direktstromverbrauchen heißt, weil man Strom halt nicht gut speichern kann, brauchst du Leitungen. Und den Leuten ist, glaube ich, nicht bewusst, was Leitungen kosten. Kennst du noch Desertec, dieses Riesenprojekt, ja, komplett größenwahnsinnige deutsche Projekt, wo sie gesagt haben, in der Wüste wird Strom produziert und dann bauen wir Leitungen durch Afrika, also Nordafrika und Europa. Das ist an diesem Größenwahn gescheitert und in diesem Größenwahn war auch drin, dass die Leitungen, die dazu gebaut worden sind, halt einfach wirklich gigantisch, riesig und arschteuer waren. Und dann sind sie auch noch rechts überholt worden, weil sie solare Wärmekraftwerke bauen wollten. Und dann sind sie ja von den Preisen von Solarpanels auch noch rechts überholt worden. Aber das war nur so ein weiteres Problem. Und ich glaube, dass der Lastfaktor halt nur sinnvoll ist, zu rechnen, wenn man halt in Deutschland rechnet. Sollen wir in Deutschland E-Fuels produzieren? Nein, glaube ich nicht. Aber, weißt du, was diese Firma macht? Sie baut eine Firma, eine Fabrik, und zwar nächstes Jahr Spatenstich, in Texas. Ach, und nee. Und zwar dort ist es so, da gibt es viel Förderung für alles mit erneuerbaren Energien, aber die haben halt scheiß Leitung. Das hat man gesehen, als da die großen Stromausfälle waren, was sie für Probleme haben. Und bei diesen scheiß Leitungen ist so, dort wird diese E-Fuels-Fabrik gebaut, dann ist ein Windpark, also Windparks, die zuliefern, die gehören aber nicht dieser Firma, sondern das sind andere Firmen, die Windparks betreiben und die haben langfristige Stromverträge. Also das Wort, wenn ihr googeln wollt, ist PPA. Und diese Parks, die liefern auch ein Stück Direktverbrauch, aber nur so viel natürlich, wie die Leitung gegeben. Der ganze Rest geht in die E-Fuels-Produktion. Und diese ganzen Anlagen dort würden sonst nicht gebaut werden, weil das wäre nicht wirtschaftlich. Und genau denselben Fall gibt's in Tasmanien, wo HIF auch eine Anlage baut, wo es ganz genauso aussieht, viel Förderung für Erneuerbare und so, und die Leute wollen bauen deshalb, aber kriegen den Strom nicht weg zum Direktverbrauch und dort auch langfristige Stromlieferverträge mit diesem Ding, dann kriegen die ein bisschen was direkt verkauft, dann sacken die ihr Steuergeld ein und dann verkaufen sie noch so E-Fuels. Und vor diesem Hintergrund muss man das halt sehen, wenn man es realistisch sehen will. Und die wenn man sagt, dann verbrauchst du doch direkt, wer kein Brot hat, soll doch Kuchen fressen. Du brauchst ja erstmal eine Leitung.
Also Leitung, vielleicht das auch nochmal so einfach an unsere Zuhörer, dass wir sind in Deutschland vergleichsweise verwöhnt. Das, was du eben hier hast, das ist, glaube ich, sogar ein Rechtsanspruch darauf gibt, dass du einen Dreiphasenanschluss in deiner Mietwohnung hast, um da deinen Herd anzuschließen. Das gibt's halt in Mitteleuropa, in Westeuropa, aber das hast du in Südeuropa schon nicht mehr. Und es gibt viele Länder, die eben einfach Stromnetzprobleme haben. Japan ist eins, die haben zwei unterschiedliche Frequenzen und. Das wird nichts daran ändern, dass wir im Lieferverkehr und so weiter haufenweise batterieelektrische Vans sehen werden. Ne? Also das ist ganz klar, ne? Das ist ja auch heute schon so. Das wird deutlich mehr werden. Ja, aber nichtsdestotrotz ist ja nicht die Frage, was funktioniert damit, sondern funktioniert irgendwas damit wirtschaftlich oder technisch nicht? Und wenn ja, wie füllen wir diese Lücke? Ne? Porsche macht Methanol, Fragezeichen, in Chile.
Nee, die machen Methanol und gleich Benzin. Also es gibt so einen Baustein in der Anlage, der aus Methanol Benzin. Aber es gibt auch Methanol direkt als Energieträger, kannst du auch als Energieträger nehmen. Und es gibt im Prozess fällt ein gewisser ganz kleiner Betrag Autogas an und der wird direkt an die Farmen ringsum verkauft, weil die dann mit Autogas fahren. Also, aber das ist die Pilotfabrik. Also die große Fabrik, die entsteht gar nicht so weit weg davon. In der Gegend.
Aber wir müssen jetzt auch langsam den Bogen zurückspannen, weil wir sind eigentlich schon in einer zweiten Folge.
Ja.
In der zweiten Folge, die Zukunft des Fernverkehrs.
Dann noch ein Ding zum Abschluss, bevor wir sozusagen uns jetzt hier in diese totale Nerd-Nerd-Diskussion reinbegeben. Es gibt, also durch diese E-Fuels-Debatte könnte ein Konzept wieder hochkommen, was ich bisher für vollständig tot in der EU gehalten habe. Nämlich von Roland Gumpert, dass man eben batterieelektrisch fährt und eine methanolbetriebene Brennstoffzelle als Range Extender hat. Also sprich, aus dem Methanol wird Wasserstoff reformiert und dann hast du eben eine Brennstoffzelle. Das heißt, alle kurzen Strecken machst du batterieelektrisch und was du langfahren willst, das machst du dann eben mit Methanol, was den Vorteil hat, dass eben die Tanks unfassbar viel billiger sind als die Drucktanks, die heute für Wasserstoff, egal ob 350 oder 700 Bar eingesetzt werden. Und Kosten sind eben im weltweiten Maßstab ein Riesenfaktor. Und das darf man halt nicht unterschätzen.
Ja, und weil Kosten so sind, dann hast du halt zwar den teuren Tank nicht, dafür hast du halt den Reformer und du hast ein komplettes Brennstoffzellenauto, was einfach sehr teuer ist. Das kann nur für den Hochpreissegment überhaupt eine Option sein. Das ist keine Massenoption.
Naja, und dann ist eben die Frage, ist die Massenoption einfach E-Diesel?
Wir hatten ja auch in einer Folge schon über E-Fuels gesprochen und haben dabei festgestellt, dass selbst bei einer extrem optimistischen Ausbau der E-Fuel-Produktionskapazitäten weltweit kaum E-Fuels da sein werden, um damit den Massenbetrieb zu ermöglichen.
Nee, der These folge ich nicht.
Also was wir bisher gesehen hatten, war ja vor allem, das reicht, um den essentiellen Ölbedarf in der Industrie vielleicht zu decken.
Ja, aber deshalb ist es ja für Camping gerade so interessant. Also Motorrad und Camping, diese ganzen Freizeitsachen, die bezahlen gern den höheren Preis und, also jetzt lassen wir den Transportsektor mal weg. Wir sind ja beim Camping. Und diese Hobbys, die zahlen gern den höheren Preis und da ist halt in absoluter Menge wenig da. Du hast schon recht. Also selbst wenn wir bis 2050 gehen, das, was diese Firmen bis 2050, also zum Beispiel HIF sagt, 2030 wollen wir 5 Millionen Pkw mit mit E-Fuels-Versorgung 2030, dann denkst du, ja, okay, das sind halt ein paar Promille. Und dann ist die Frage, welche das sein sollen. Und dann ist es natürlich so, die halt zum Spaß fahren, als Spaß, dein Spaß kannst du ja dosieren. Dann fahre ich halt eine Runde weniger Motorrad oder fahre ich in diesem Jahr einmal weniger zum Campen. Und ich glaube schon, dass das eine gute Lösung dafür ist, wenn halt dann Diesel nicht mehr erlaubt.
Genau, aber die Frage ist ja, ob es denn überhaupt wirklich so verfügbar sein wird, dass du es als Privatperson kaufen kannst, wenn es eher in der Petrolchemie, in der Schifffahrt etc. gebraucht wird. Ne?
Das stimmt, aber weißt du, das ist ja völlig auf den Kopf gedreht. Der Endverbraucher soll halt keine fossilen Brennstoffe mehr finden, aber die ganze Petrochemie hat keine solchen Vorgaben. Das heißt, die darf halt weiterhin ganz normal fossile Sachen nehmen. Und jetzt in 2030 werden Plastiktüten halt weiterhin dann aus Erdöl hergestellt worden sein. Und deshalb gibt's halt die Nachfrage aus dieser Industrie nicht. Das ist, wenn man die erzeugen will, dann muss man zum Beispiel Emissionshandel, was er ist, dann müsste zum Beispiel die Petrochemie in den Emissionshandel mit rein. Und dann wenn die Kosten dann drücken, dann würde sie sich halt umschauen nach anderen Kohlenstoffquellen. Aber solange das nicht so ist, würde es halt auch nicht passieren. Hm. Und dann hast du halt nicht die Konkurrenz aus der Petrochemie, dass die unbedingt die teuren elektrisch Ersteuerten haben will. Die hast du schon mal nicht. Dann hast du außerhalb von Europa und Amerika zum Beispiel, gibt's auch diese, Australien auch noch, aber da gibt's diese ganzen Vorgaben auch nicht, die wir uns so auferlegen, weil ein ganz großer Teil der Welt, das hatten wir schon mal, die wollen ja erstmal irgendwie, dass es ihnen besser geht. Und das ist primär. Und uns geht's halt schon gut. Und wir machen uns dann halt dann weiterhin so, ja, jetzt könnten wir mal effizienter und so. Aber da wird halt noch ganz viel Wachstum stattfinden im absoluten fossilen Verbrauch. Von daher ist auch das halt so ein bisschen halt den Blick aufs Globale richten.
Also, das heißt, nochmal auf unsere Camper im Kastenwagen zurück. Also, Ducato Crafter Sprinter. Stand heute führt da faktisch am Dieselmotor für den Antrieb sehr wenig oder nichts vorbei. Aber bei dem, was drumherum passiert, Kochen, Standklimatisierung, gibt es sehr wohl die Möglichkeit, jetzt schon sich elektrisch zu versorgen. Das ist da wahrscheinlich noch für einige Jahre der Status quo.
Ja, ich würde sagen, du hast die Trends ganz gut zusammengefasst. Mhm.
Und dann würde ich sagen, machen wir damit doch auch den Sack zu für diese Folge, oder?
Genau.
Für diese zwei Folgen.
Und machen wir die Zukunft des Transportwesens vertagen wir.
Genau, ja. Also zumindest die Fortführung der Zukunft des Transportwesens.
Ja.
Ja, wie immer geht dann natürlich auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Ihr dürft gerne eure Kommentare über den Zaun werfen, wie ihr es ja auch bisher auch schon fleißig getan habt. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade auch zu diesem Thema jetzt ganz viel Eindrücke gibt. Also vielleicht haben wir ja auch Camper unter euch, die sich denken, nee, ist für mich gar nicht vorstellbar oder mache ich doch schon längst. Wir haben ja auch viele sehr progressiv ausgerichtete Menschen unter unseren Zuhörern. Vielleicht sind ja auch Leute dabei, die das ohnehin schon längst seit 1, 2, 3 Jahren total selbstverständlich so machen. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt und was ihr zu kommentieren habt. Das könnt ihr wie immer gerne per WhatsApp-Sprachanrufbeantworter machen, könnt aber auch schriftlich eure Kommentare schicken im Blog, im Heise-Forum, auch per WhatsApp. Und damit würde ich dann sagen, vielen lieben Dank, lieber Christoph, dass du mal wieder Gast warst und sehr viele, sehr spannende Eindrücke mitgebracht hast und auch spannende Daten und Informationen vorbereitet hast. Und dann, wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.